Heute hier, morgen da und übermorgen schon wieder ganz woanders. Mobilität, ein Zauberwort, das A und O des bürgerlichen Lebens. Grenzen kennen wir nicht. Denkste, Ausrufungszeichen. Spannendes, aufschlussreiches Buch dazu, der Titel Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. Das ist ein Buch von Steffen Mau. Er ist 1968 in Rostock geboren worden, in Lüttenklein ist er aufgewachsen. Er ist gelernter Elektronikfacharbeiter, erfahren als Krankenpfleger, also typische DDR-Karriere. Inzwischen ist er studierter Soziologe und seit 2015 hat er eine Professur für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Uni. Jetzt ist er bei mir, Herr Mau, schönen guten Tag.
Hallo, Herr Klaus.
Warum dieses Buch, warum jetzt kurz vor den Wahlen rausgebracht?
Ja, das ist jetzt nicht so stark terminiert. Das ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Also über 10 Jahre forsche ich schon zu Grenzen. Ich war vorher lange Zeit Professor in Bremen und hatte da auch schon große Projekte. Und die Frage, die mich immer ein bisschen umgetrieben hat, ist, was passiert eigentlich im Zeitalter der Globalisierung mit Grenzen? Die Annahme ist ja, dass die Grenzen poröser werden, dass es viel, viel einfacher ist, Grenzen zu überschreiten, dass wir alle mobiler werden. Und so wie Waren, auch Informationen, kulturelle Produkte und auch Kapital um die Welt zirkulieren, so würde man schon annehmen, dass das die Menschen auch machen. Und wenn man die Grenzen anschaut, dann stellt man fest, dass das nur die halbe Geschichte ist.
Aber es sind doch weniger die Grenzen, die sich in Mauern und Zäunen äußern, als durch Kontrollmechanismen. Oder habe ich Ihr Buch falsch verstanden?
Ja, das steckt da auch drin, aber nicht nur. Also es ist zum Beispiel interessant zu beobachten, dass wir jetzt annehmen, ja, die Mauergrenzen, das ist ja auch eine typische Berliner Erfahrung, die sind dann 1989 verschwunden und auch der Schengen-Raum hat sich dann herausgebildet. Und de facto ist es aber so, dass wir seit 1990 erstmal einen großen Aufwuchs an Mauergrenzen gesehen haben. Ich nenne die fortifizierte Grenzen, das sind meistens auch Grenzen, die sind militärisch gesichert, die haben viel Technologie drumherum. Und da, wie gesagt, von diesen 12 Mauergrenzen 1990 sind wir heute auf 77 hochgegangen. Also ist wirklich, die Zahl ist explodiert. Und das genau sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich von offenen Grenzen immer fantasiert haben. Und dann stellt man fest, das ist nicht so. Aber die Grenze hat sich auch verändert. Das ist vielleicht ganz wesentlich, weil die alte Grenze war immer ja eine Schlagbaumgrenze. Wir haben eine Vorstellung, dass die Grenze mit Territorialität zusammenhängt. Also wo ist die Grenze? Am Rande eines Territoriums. Und ich sage, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern ich versuche, die Grenze sozusagen in ihrer Funktion zu bestimmen. Und die Funktion einer Grenze ist die Kontrolle von Mobilität, die Regulierung von Zirkulation. Und wenn man so rangeht, dann stellt man fest, dass die Grenze plötzlich überall ist.
Und ist die Grenze nicht auch ein Mittel, um Ideologien festzumauern? Zu sagen, hier sind wir zu Hause, hier bleiben wir, wir lassen keinen rein.
Ja, ganz, ganz gewiss. Also es gibt identitätspolitische Funktionen von Grenzen. Wenn man harte Mauergrenzen hat, dann gibt es natürlich auch Formen sozusagen der Differenzierung zwischen, ja, wir hier, also in der Wagenburg und die draußen, die dürfen dann auch legitimerweise anders behandelt werden und auch ausgeschlossen werden. Und Grenzen sind auch immer benutzt worden, um so eine Art von nationalem Bewusstsein oder Staatsbewusstsein auszubilden. Ich denke mal, Donald Trump oder auch Viktor Orban sind jetzt so zeitgenössische Beispiele dafür, wie Grenzpolitik benutzt wird, um auch im Inneren so ein Freund-Feind-Verhältnis zu etablieren. Und natürlich, ja, über Grenzen wird natürlich auch eine Art von Angstpolitik gemacht. Also wenn man offene Grenzen hat und nicht gesicherte Grenzen, dann fühlen sich viele Leute irgendwie doch etwas unsicher.
68, in Rostock geboren, in Lüttenklein aufgewachsen, in der DDR gelebt, wenn ich da lese, erstmal Elektronikfacharbeiter geworden, dann auch noch Krankenpfleger im Altenheim, habe ich sofort eine bestimmte DDR-Karriere vor Augen, nicht gedurft mit dem Studium etc. etc. Haben wir da vielfach durchgemacht und haben auch ein ganz besonderes Bewusstsein für Grenzen auch des Denkens entwickelt, für Grenzen des Daseins natürlich. Wir waren in einem Mauerländle. Wie weit hat Sie das beeinflusst, dass dieses Thema Sie so packt?
Das hat mich schon beeinflusst. Das ist eigentlich ein ganz starker Motivator gewesen, überhaupt auf diese Grenze zu schauen. Denn das Urerlebnis, das biografische Urerlebnis, ist ja das der Grenzöffnung, der Grenzbefreiung. Also die meisten DDR-Bürger jetzt oder in den mittleren oder auch älteren Jahrgängen, die sagen, Das war eigentlich die entscheidende Zäsur in meinem Leben. Plötzlich war alles ganz anders.
Können Sie sich noch erinnern, wie Sie diese Nacht erlebt haben?
Ja, da kann ich mich noch erinnern. Ich war Soldat im Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee und war in einer Kaserne in Schwerin, die Werder-Kaserne. Und hatte
Sandlatscher gewesen.
Ja, und wir mussten da die Kaserne immer bewachen. Dann musste man 2 Stunden da irgendwie Wache schieben. Das Wetter war nicht besonders gut. 2 Stunden hatte man, ja, dann so eine Art Ruhepause und 2 Stunden durfte man schlafen. Und wir hatten so ein kleines Radio und haben dann RIAS eingestellt, was natürlich auch nicht legal war. Und dann kamen die Nachrichten und dann sagte jemand dort bei RIAS Berlin, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich habe es mal versucht zu recherchieren, aber nicht rausbekommen, die Mauer ist auf, das ist das Ende der DDR. Also diese Person wusste, dass Grenzen und Staat und die Existenz eines Staates sehr eng zusammenhängen können, dass zum Beispiel Diktaturen nicht besonders gut mit offenen Grenzen umgehen können. Und wir sehen es jetzt in Afghanistan mit den Taliban, die auch nicht besonders erfreut darüber sind, dass Hunderttausend, auch Millionen Menschen wahrscheinlich das Land verlassen wollen, weil sie es nicht so attraktiv für so attraktiv halten. Nordkorea ist so ein Fall. Also es gibt ganz viele Länder, die haben auch Einschlussgrenzen. Die richten sich gar nicht gegen andere und den Zugang von mobilen Gruppen, sondern die richten sich darauf, die eigene Bevölkerung zu kasernieren. Und das war für die DDR ja auch so. Wir haben jetzt 60 Jahre Bau der Berliner Mauer gehabt. Und da weiß man, dass das ja auch ein Beweggrund gewesen ist, dass man die starke Abwanderung aus der DDR damals verhindern wollte.
Haben Sie in der Nacht geglaubt, das ist das Ende der DDR? Also ich habe gedacht, in einer Woche ist die Grenze wieder zu.
Nein, ich war ja auch jung und naiv. Vielleicht, jetzt bin ich älter, aber vielleicht auch noch naiv in mancher Hinsicht. Aber man hat das gar nicht so stark realisiert. Das klickerte dann erst danach. Damit waren ja im Prinzip tektonische Verschiebungen des gesamten Weltsystems verbunden. Also das Ende der Blöcke und der Blockkonfrontation. Natürlich unglaubliche Freiheitsgewinne für viele Menschen. Es hat sich natürlich vorher schon ein bisschen angebahnt, ne? Auch im Sommer in Ungarn, Österreich, dass da Mauerzäune durchschnitten wurden und man dieses paneuropäische Frühstück dort hatte, aber dass das so fundamental passieren würde und dass im Prinzip unsere Generation unglaublich starke Profiteure einer sich öffnenden Welt sind, das habe ich damals nicht geglaubt. Wir haben in der DDR, da gab es ja immer so einen Spruch, dass man gesagt hat, ja, wenn man eine Weltanschauung haben möchte, das wurde ja von uns immer eingefordert, dann muss man auch die Welt anschauen können. Und als man das dann konnte, dann war man natürlich auch in vielem urteilsfähiger.
Wobei das Interessante ist, ein Jahr nach dem Fall der Mauer gab es eine große Untersuchung, ich werde es nie vergessen. Was haben wir, die Ossis, als erstes gemacht? Wir haben uns Videorekorder gekauft, wir haben uns Kühlschränke gekauft. Das Reisen kam erst an 8. Stelle, da war ich echt entsetzt, weil ich gehörte auch zu denen, die sofort den Trabi geschnappt haben und losgefahren sind und sich haben beklatschen lassen, manchmal auch ausgebuht. Ich stelle mich jetzt mal ganz dumm, Herr Mau. Ich bin weiß. Ich bin wohl situiert, ich bin Deutscher, ich habe einen Pass. Mich müssen Grenzen nicht interessieren. Warum soll ich Ihr Buch lesen?
Ja, weil ich glaube, dass wir eine Art von Reflexion über unsere eigenen Privilegien anstrengen sollten. Das Buch ist im Prinzip der Versuch zu zeigen, dass Globalisierung sowohl Mobilität wie auch Immobilität beinhaltet und dass unsere Mobilitätsprivilegien, wir können ja relativ frei überall hin, dass die eigentlich unter Inkaufnahme der Entprivilegierung von anderen vonstatten geht. Man kann sich zum Beispiel anschauen, visumfreies Reisen ist so ein interessanter Indikator, wo man dann auch solche mehr oder weniger Rankings macht. Welches Land steht ganz oben? Und da ist Deutschland eben ganz oben, aber die Schweiz auch und Dänemark auch. Und dann sieht man, welche Länder ganz unten sind. Und man sieht über die Zeit, seit den 60er, dass dann eine unglaublich starke Polarisierung stattgefunden hat. Zum Beispiel für die meisten afrikanischen Länder hat sich die Mobilitätssituation in den letzten 40, 50 Jahren verschlechtert. Also die können heute in weniger Länder reisen als früher. Viel mehr Hürden haben sich aufgebaut. Grenzen als Barrieren sind wirksam geworden. Sie werden intensiver kontrolliert und auch zurückgewiesen. Und in der globalisierten Welt, wo alle in Bewegung kommen, hat man dann plötzlich so eine Teilung. Also diejenigen, die eben willkommen sind, die risikoarm sind und diejenigen, die unwillkommen sind. Und wir haben ja auch mehrere Gründe, warum wir annehmen können, dass das noch eine stärkere Bewegung von Menschen über Grenzen hinweg geben wird. Also die Klimafrage, dass wir Klimaflüchtlinge haben werden. Natürlich die globalen Krisen, aber natürlich auch das Leitbild der Mobilität, das wir selber verkörpern. Wenn wir als Massentouristen überall hingehen, nach Marokko oder nach Ägypten, dann zeigen wir den Leuten eigentlich auch, was so ein erwartbarer Lebensstandard, so eine Art Lebensstil sein kann. In China haben wir gegenwärtig eine Situation, dass nur 10% der Bevölkerung international reisen. Stellen wir uns mal vor, alle Chinesen würden so wie wir reisen. Bei uns sind das 80-90%. Das wäre aus ökologischen Gründen kaum zu verkraften. Das heißt, hier kommen unglaublich starke auch Verteilungskonflikte und auch ökologische Konflikte auf uns zu. Und das zu zeigen, das war so ein bisschen das Anliegen meines Buches.
Und dieses Buch heißt Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert von Steffen Mau. Herr Mau, zum Abschluss muss eine persönliche Frage sein. Elektronik, Facharbeiter, Krankenpfleger, was sehr handfest ist. Jetzt sind Sie vor allem Denker. Was ist von diesem Handfesten geblieben?
Ja, vielleicht so ein Grundverständnis, manchmal auch eine Liebe, überhaupt noch solche Dinge mit den Händen zu machen. Aber ich muss sagen, dass meine Talente begrenzt waren. Also ich war kein begnadeter Elektriker. Ich habe das gemacht und habe auch die Lehre ganz gut gemacht. Aber heute, da wechsle ich natürlich Glühbirnen, aber ich wage mich sozusagen an raffiniertere Dinge nicht unbedingt mehr heran.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.